da gehört auch Sondermüll dazu. Altreifen, Altöl, Altglas, Lösungsmittel, Klärschlämme, Industrie- und Gewerbeabfälle, Tiermehl,
was?
Fotowasser.
Bitte was?
Genau, also diese Abfälle werden aufbereitet, damit man sie Ersatzbrennstoffe nennen kann. Und dann werden die verbrannt.
Ja, richtig gehört, da wird Sondermüll verbrannt. Und zwar wo? Direkt in der Nähe von Tübingen. Den ganzen Albtrauf entlang zieht die Giftwolke von einem Zementwerk. Und das alles völlig legal und landet in der Luft, die wir hier auch in Tübingen und auch in Reutlingen einatmen. Um welche Firma es da geht, was man dagegen tun kann, das sagt uns hier in der Sendung heute von der Wüstenwelle Beate Zölt. Ihr hört das Kulturforum im Freien Radio Wüstenwelle. Am Mikrofon sind Gabriele Busse und an der Technik wie immer der Hund Krümelchen. Und wir haben hier heute bei uns im Studio von der Wüstenwelle einen ganz besonderen Gast, und zwar Beate Zölt. Und Beate Zölt setzt sich dafür ein, dass wir auch hier in Tübingen und auf der Schwäbischen Alb bis nach Balingen gute Luft haben. Was genau sie machen, das erzählen sie uns hier heute in der Sendung. Herzlich willkommen, Beate Zölt. Schön, dass Sie da sein können.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Und Sie setzen sich dafür ein, dass hier die Luft gut ist. Was genau machen Sie?
Ich setze mich jetzt seit Jahren dafür ein, dass die Luft aus Zementwerken besser gefiltert wird. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ich glaube, wir werden so im Laufe des Gesprächs noch rausfinden können, warum die Luft aus Zementwerken keine gute Luft für uns ist und vor allem auch nicht bis Tübingen.
Genau, wir haben hier nämlich sogar bis nach Tübingen teils ganz schlechte Luft, weil speziell ein Zementwerk unglaublich viele Schadstoffe raushaut. Das ist?
Das Zementwerk Holcim in Dotternhausen.
Und Sie planen ja auch jetzt einen Protest dagegen, eine Demo jetzt am
Samstag. Diesen Samstag, den 13. ab 14 Uhr auf dem Holzmarkt, werden wir unsere zweite Demo machen. Die erste war vor dem Konzern im Juli. Und jetzt haben wir die Möglichkeit genutzt, die zweite Demo direkt vorm Regierungspräsidium zu machen, denn dort werden die Entscheidungen getroffen für oder gegen die saubere Luft.
Was genau macht denn Holcim? Also warum ist es so schlimm, was die machen? Und erst nochmal vorab, wo genau ist denn Holcim? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist so eine halbe Stunde ungefähr südlich von Tübingen, ne? Dotternhausen, so
genau. Im
Auto.
Genau, und Holcim Dotternhausen liegt im Industriegebiet des Orts Dotternhausen im Zollernalbkreis im Landkreis Balingen.
Und warum genau ist das so schlimm, was Holcim macht? Was genau pusten die raus und warum muss man dagegen protestieren?
Also Zement wird bei sehr hohen Temperaturen gebrannt, so um die 1450 Grad. Und um diese Temperatur, um die zu erreichen, braucht man Brennstoff, also irgendwas, das richtig heiß macht. Und es war in der Vergangenheit Öl, Kohle oder Gas. Und die Zementwerke haben festgestellt, dass man diese Brennstoffe, die fossilen Brennstoffe, substituieren kann, also ersetzen kann, indem man Müll verbrennt, Abfall. Man hat dann irgendwann angefangen, um die Jahrtausendwende mit Altreifen zu substituieren. Und später ist immer mehr verschiedenartiger Müll dazugekommen. Heute nennt man das aber nicht mehr Müll, sondern man nennt es ganz schön für die Bevölkerung, die vielleicht das nicht so gern hört, Ersatzbrennstoff.
Nicht Ihr Ernst?
Ja.
Die nennen Müll und Altreifen Ersatzbrennstoffe?
Genau, das ist aufbereiteter Müll, zum Teil auch Sondermüll, der in Deponien abgelagert werden müsste.
Die dürfen Sondermüll verbrennen?
Genau, ein Teil dieser Ersatzbrennstoffe, die verfeuert werden, in Dotternhausen mittlerweile 100%, also da ist die Genehmigung für 100% gegeben, dass 100% substituiert werden darf.
Und, also statt anderen fossilen Brennstoffen.
Genau, statt fossilen Brennstoffen. Mhm. Und das wird auch genutzt und eben da gehört auch Sondermüll dazu. Altreifen, Altöl, Altglas, Lösungsmittel, Klärschlämme, Industrie- und Gewerbeabfälle, Tiermehl,
was?
Fotowasser.
Bitte was?
Genau, also diese Abfälle werden aufbereitet, damit man sie Ersatzbrennstoffe nennen kann. Und dann werden die verbrannt. Genau.
Das klingt jetzt erstmal absurd genug, also dass man beispielsweise auch Tiermehl verbrennt oder Klärschlamm und Altreifen, um überhaupt Temperaturen zu erreichen. Aber man sollte ja dann davon ausgehen, dass sie zumindest in der Anlage unfassbar gute Filter haben, um das alles eben wenigstens rauszufiltern. Ist das so?
Also leider sind die Filteranlagen um die 30 Jahre alt mit kleinen Verbesserungen. Es gibt aber schon auf dem Markt deutlich bessere Filter, die um die 95% aller Luftschadstoffe rausfiltern würden. Allerdings verweigert der Konzern diese effektiven Filter, die zum Beispiel die SCR-Filter, das sind katalysatorische Filter, einzubauen. Da verweigert sich der Konzern, weil das natürlich eine Kostenfrage ist, da Filter einzubauen, würde mehrere Millionen Investitionen bedeuten.
Moment, aber sind die nicht verpflichtet, die besten Filter zu nehmen, die auf dem Markt sind? Und selbst, also ich meine, ich finde 95% klingt jetzt erstmal viel, aber 5% solche Schadstoffe, selbst das möchte ich nicht unbedingt in der Luft haben.
Richtig, genau. Der Gesetzgeber hat 2013 für Zementwerke die bestverfügbare Technik zuletzt festgelegt, also vor 8, 9 Jahren. Und seither ist natürlich viel passiert. Das ist wiederum nicht mehr ins Gesetz aufgenommen worden. 2015 hat dann irgendwann der Leihemissionsschutz gesagt, es gibt eine bessere Filteranlage, aber die ist nicht im Gesetz festgeschrieben. Das heißt, der Konzern ist nicht verpflichtet. Und es herrscht in Deutschland leider auch Technikoffenheit. Das heißt, man kann einen Konzern auch nicht zu einer bestimmten Filteranlage zwingen.
Aber zu einer bestimmten Filterleistung könnte man ihn
zwingen. Zu einer bestimmten Filterleistung könnte man zwingen. Allerdings ist im Gesetz ein Schlupfloch. Und zwar bedeutet das Schlupfloch, dass rohstoffbedingte Ausnahmen gegeben werden können. Und da kommen wir wieder zum Regierungspräsidium. Das Regierungspräsidium darf rohstoffbedingte Ausnahmen gewähren. Das heißt, es muss eigentlich klar sein, dass die Emissionen aus dem Rohstoff Kalkstein kommen und nicht aus dem Müll. Jetzt, wer kann das unterscheiden, wenn alles zusammen verbrannt wird?
Nein, nur dass ich es richtig verstehe. Man darf diese rohstoffbedingten Ausnahmen nur geben, wenn es aus dem Kalk kommt.
Genau, und das, aber man kann das nicht nachvollziehen.
Das ist doch Betrug.
Was kommt jetzt? Das ist eigentlich Betrug, auch vor allem Betrug an Mensch und Umwelt, in meinen Augen.
Das Regierungspräsidium betrügt.
Das Regierungspräsidium hält sich an Recht und Gesetz und hat mit Sicherheit auch Angst vor Klagen und hat sich leider, so wie unser Landkreis, hat sich das Regierungspräsidium auch über viele Jahre abhängig gemacht von diesem Konzern. Die Müllverbrennung ist natürlich auch sehr lukrativ für den Zollern Albkreis. Da ist klar, wie viele Tonnen dann nachher einfach durch das Zementwerk auch verschwinden, wie viel dann weg ist.
Das heißt, die bekommen auch noch Geld dafür, dass sie den...
Natürlich bekommt der Konzern Holcim auch Geld. Je nachdem, wie gefährlich der Müll ist, bekommt er mehr oder weniger Geld.
Moment mal, der bekommt dann für besonders gefährlichen Müll auch noch besonders viel Geld?
Genau.
Nein!
Ja.
Die machen ja doppelt Geld.
Und die machen nicht nur doppelt Geld, die machen dreifach Geld, weil die Emissionshandelszertifikate, die werden ja auch gemessen am CO2-Ausstoß. Also je mehr Tonnen entweichen, desto mehr Emissionshandelszertifikate bekommt ein Konzern.
Wie, je mehr Tonnen die einsparen?
Je mehr Tonnen entweichen, bekommt ein Konzern Emissionshandelszertifikate, damit sie nicht ins Ausland abwandern, damit die Bedingungen hier so sind, dass der Konzern keine Notwendigkeit sieht, günstiger im Ausland zu produzieren. Daher gewährt der Staat von unseren Steuergeldern Emissionshandelszertifikate in immenser Höhe.
Ja, Moment, was?
Genau.
Die bekommen Geld dafür, dass sie CO2 raushauen?
Genau.
Nein,
was? Also das Ernsthaft? Bedeutet in dem Fall, je schmutziger ein Zementwerk, desto mehr Emissionshandelszertifikate bekommen sie zugeteilt. Ja.
Das verstehe ich überhaupt
nicht. Es soll den Übergang erleichtern. Die Konzerne sollen in kein Loch fallen, wenn sie ihre Anlagen umrüsten. Aber das bedeutet natürlich auch, solange sie nicht umrüsten und solange die Gesetzgebung irgendwie auch Schlupflöcher und Ausnahmegenehmigungen gewährt, ist das eine lukrative Einnahmequelle, ja.
Ja, und vor allem haben die ja dann gar keine Notwendigkeit, im Gegenteil. Wenn die dafür auch noch Geld, die werden ja dafür bezahlt, dass sie nicht umrüsten.
Es ist eine fürstliche Bezahlung für einen Konzern, sprich für die Aktionäre dieses Konzerns. Die ist ja ein börsendotiertes Unternehmen.
Das kann ja wohl alles nicht wahr sein.
Ja, genau. Unglaublichkeiten, ja. Der Konzern, da kann ich noch kurz was dazu sagen, da hat Greenpeace eine Studie rausgebracht 2020 und hat 122 Fälle von Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen in 34 Ländern durch Holcim festgestellt.
Was?
Es läuft überall gleich, in jedem Land. Es ist immer eine Missachtung der lokalen Gesetze, eine Missachtung der internationalen Standards, eine Nutzung von veralteten Technologien und Lobbyismus und Greenwashing. Mit diesen Instrumenten wird in jedem Land gearbeitet, auch in Deutschland. Und
das ist ja ein krimineller Konzern.
Eigentlich ist es in meinen Augen ja ein krimineller Konzern, aber man muss es auch ein Stück weit so sehen. Der deutsche Staat hat durch die Gesetzgebung, die einfach nicht wirklich ausgereift ist in meinen Augen und auch nicht mehr zeitgemäß, dem Konzern zu viel Freiheit und zu viele Schlupflöcher gewährt. Und wenn ich von Schlupfloch spreche, dann möchte ich das einfach auch mal betonen. Das Regierungspräsidium gewährt Holcim Ausnahmen für bestimmte Luftschadstoffe. Und diese Ausnahmen sind zum Teil nicht das Doppelte oder so, sondern das 60-fache.
Was?
Ja.
Was?
Bei manchen Parametern ist es das 60-fache der eigentlichen gesetzlich festgelegten Grenzwerte.
Wie das? Aber das... Mhm.
Und das Begründung sind immer die rohstoffbedingten Ausnahmen.
Aber dafür müsste es doch eine Obergrenze geben.
Gibt es wohl nicht. Das? Es gibt eben nur die Anweisung, dass man das mit Fachmännern vor Ort prüfen und entscheiden kann.
Also ja. Eigentlich dürfen die alles.
Ja,
es, oder sie nehmen als, sich das Recht raus.
Als jemand, der dort wohnt, erscheint es einem manchmal tatsächlich so, als dürfe der Konzern alles, ja.
Wenn dort genau. Teilweise die 60-fache Menge an Schadstoffen.
Also bei CO ist es das 60-fache und beim Schwefeldioxid zum Beispiel das 8-fache.
Das ist ja hochgiftig. Schwefeldioxid genau. Ist ja hochgiftig.
So, jetzt kommen wir aber noch zum nächsten Punkt. Das ja. Ist noch viel interessanter. Man müsste ja eigentlich auch meinen, wenn das Regierungspräsidium dann so großzügig Ausnahmen gewährt, dass sie dann wenigstens das Ganze sehr professionell überprüfen. Weil es gibt eben auch eine andere Gesetzgebung als bei Müllverbrennungsanlagen. Es sind, die Grenzwerte sind zum Teil doppelt so hoch als bei der Gesetzgebung für reine Müllverbrennungsanlagen. So. Das Regierungspräsidium möchte einmal im Jahr einen Bericht von Holcim über die kontinuierlich gemessenen Stoffe. Aber, also es werden einige Stoffe kontinuierlich gemessen, das ist zum Beispiel das Schwefeldioxid, der Staub, Quecksilber, Ammoniak, Chlorverbindungen, Fluorverbindungen, das wird kontinuierlich im Werk gemessen und da wird ein Bericht pro Jahr ans Regierungspräsidium weitergegeben. Wenn nichts Auffälliges zwischenrein passiert. Was für mich aber entscheidend ist und noch viel extremer, ist, dass manche Stoffe nur einmal jährlich nach Vorankündigung an 3 Tagen im Jahr gemessen werden. Also Vorankündigung bedeutet ja auch, der Konzern kann sich darauf vorbereiten, dass jetzt jemand kommt und die Stoffe misst. Und da geht es um Stoffe, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen oder im Ohr. Cadmium, Thallium, Arsen, Benzol, Blei,
nein.
Chrom, Kobalt, Kupfer, Dioxine und Furane. Das wird einmal im Jahr nach Vorankündigung gemessen.
Das kann ja nicht wahr sein.
Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn bis zum 60-fachen der Grenzwert für CO überschritten werden darf, dann bedeutet es ja, dass die Filteranlage einfach so schlecht ist, dass sie keine bessere Filterung schafft. Da kann man sich ausrechnen, was das auch für die anderen Stoffe bedeutet unterm Jahr.
Also die könnten theoretisch ihre Werte komplett manipulieren.
Möchte ich jetzt nicht unterstellen.
Das unterstellen wir nicht, aber es wird ihnen ermöglicht. Und so wie wir bisher Holcim sonst so erleben, kann man nicht davon ausgehen, dass die irgendein größeres Umweltbewusstsein haben. Auch wenn die auf ihrer Seite witzigerweise von Nachhaltigkeit sprechen, was ja die größte...
Ja, genau. Sie sprechen von Nachhaltigkeit, aber nach wie vor fehlt uns die vollständige Offenlegung der Emissionen. Wir haben eigentlich als Bevölkerung ein Recht drauf zu wissen, genau zu wissen, was rauskommt. Und es gibt einige Werte, die Holcim uns nach wie vor verweigert, rauszugeben.
Was? Auch das noch?
Auch das noch, genau. Für mich ist aber, sind nicht die Grenzwerte entscheidend, die jetzt im Gesetz sind, sondern für mich und für unsere Gesundheit ist entscheidend, dass es hier um eine dauerhafte, kontinuierliche Kontaminierung von unserem Körper und von unserer Umwelt geht.
Welche gesundheitlichen Folgen hat das denn oder was genau ist davon für die Gesundheit so schädlich?
Ja, also ich versuche es mal in einfache Worte darzustellen. Wenn permanent rund um die Uhr Giftstoffe auf uns einprasseln, dann versucht der Körper ja permanent, sich irgendwie gegen diese Giftstoffe zu wehren. Das heißt, unser Immunsystem ist dauerbeschäftigt. Und wenn das über Jahre oder Monate der Fall ist und eventuell hat man dann noch eine Vorbelastung, eine Vorerkrankung oder sonstiges, irgendwann packt das Immunsystem wegen dieser Dauerbelastung es nicht mehr den eigenen Körper irgendwo vor Entzündungen oder vor Krankheiten zu schützen. Das heißt, dann ist Tür und Tor geöffnet für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebserkrankungen, für Allergien, für vorgeburtliche Schäden auch bei Schwangeren und so weiter und so fort. Also die Liste an Krankheiten ist endlos. Man kann sich vorstellen, wenn das Immunsystem nicht mehr richtig gut arbeitet, weil es permanent anderweitig beschäftigt ist, dann ist es nicht mehr in der Lage, alle Krankheiten von uns fernzuhalten.
Und das betrifft ja dann nicht nur die Gesundheit der Leute in Dotternhausen, sondern diese Gifte, die die Firma ausstößt. Das zieht ja, also wir haben ja ganz häufig Wind aus Südwesten. Das zieht ja dann wahrscheinlich genau Tübingen, Reutlingen, genau die Schwäbische Alb da entlang.
Genau am Alb drauf entlang. Das ist auch, das sind auch die Winde. Also man, wenn man in Dotternhausen wohnt, sieht man den Schornstein und dieser Qualm, der da rauskommt, der weht eigentlich immer genau in diese Richtung oder fast immer in diese Richtung, Richtung Tübingen am Alb drauf entlang, genau.
Das heißt,
daher ist Tübingen auch betroffen, ja.
Und das heißt, eigentlich vergiftet Holcim die Luft zwischen Balingen bis Tübingen, Reutlingen. Ja. Eigentlich müssten sich alle dafür einsetzen, dass dieser Konzern nicht mal so viele Gifte raushauen darf.
Ja. Wenn man das mal noch sich irgendwie bildlich vorstellen mag, wenn man sich die Emissionen insgesamt anschaut, mal jetzt an so einer Torte zum Beispiel, hat man ja oft auf so Grafiken so eine Torte und da ist dann ein Kuchenstück von dieser Torte, es ist der Verkehr, ein Kuchenstück sind die Gebäude, ein Kuchenstück ist die Landwirtschaft und ein Kuchenstück ist dann der Industriesektor.
Von den Treibhausgasen oder
von CO2. Vom CO2. Mhm. Genau. Und vom CO2, wenn man nur die Industrie anschaut, dann sind 96% im Zollern Albkreis von der Industrie nur Holcim.
Was?
CO2, ja.
Was?
Also ich stelle mir da Firmen vor wie Krotz-Beckert oder der Güring oder so Riesenfirmen. Und trotzdem, als Holcim, als Schwerindustrie natürlich, circa 96% der Emissionen der Industrie.
Genau. Und das, obwohl es nicht notwendig wäre.
Also wie wir gerade gehört, obwohl es nicht notwendig wäre. Es gäbe zwei Filteranlagen, die auch erprobt sind in anderen Zementwerken, auch in Holcim-Zementwerken. Einmal die SCR-Filteranlage, das ist ein katalysatorischer Filter und eine Deconox-Anlage, die ist ganz neuwertig. Und eben beide wären in der Lage, immens viel mehr Emissionen rauszufiltern, bis zu 95%. Und nicht nur eben das CO2, sondern auch alle anderen Giftstoffe.
Ja. Und die machen das nicht, weil sie das Geld dafür nicht ausgeben möchten?
Ich denke, das ist ein Grund. Und der andere Grund ist vielleicht auch, dass Stuttgart 21 noch nicht fertig ist und dann noch einige Lieferungen fehlen an Beton und Zement. Und wiederum der andere Grund ist, dass wenn es natürlich, wenn Holcim die Filteranlagen einbaut und es klar ist, dass da eine immense Verbesserung gibt bei den Luftschadstoffen, dann würden sich vielleicht auch andere Zementwerke da in der Pflicht fühlen und auch genötigt werden, vielleicht auch von der örtlichen Bevölkerung, auch neue Filteranlagen einzubauen. Sprich, für so einen Konzern wird das dann bedeuten, für viele, viele ihrer Werke gleichzeitig oder innerhalb weniger Jahre die Filter auszutauschen.
Das ist ja auch ein riesiger Konzern, Holcim. Also Es gibt ja viele in Tübingen, die den Namen noch nicht mal kennen von dieser Firma, aber soweit ich gehört habe, ist Holcim größer als Coca-Cola?
Stimmt genau. Holcim ist größer als Coca-Cola. Holcim hat 75.000 Mitarbeiter, davon ca. 200 in Dotternhausen. Ihre Werke stehen in ungefähr 80 Ländern. Genau. Also er gehört neben Heidelberg Zement zu den zwei größten Zementproduzenten oder Baustoffherstellern der Welt.
Wenn Sie jetzt am Samstag protestieren, also bei uns im Studio ist noch immer Beate Zölt, sie organisiert und spricht über den Protest jetzt am Samstag, dem 13.11. hier in Tübingen um 14 Uhr war es auf dem Holzmarkt?
Ja.
14 Uhr auf dem Holzmarkt. Was genau fordern Sie denn und von wem?
Also zunächst mal ist natürlich die Forderung, um selber mehr Gewissheit zu haben, was kommt denn raus oder was bedeutet es für uns, dass endlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht wird. Also eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung. Holcim fährt da seit Jahren eine bestimmte Taktik, eine Salamitaktik. Wenn man kleinere Genehmigungen macht, zum Beispiel die Erhöhung von Ersatzbrennstoffen, also das vielleicht dann von 40 auf 60 erhöht wird oder so, dann ist es eine Teilgenehmigung. Und für Teilgenehmigungen braucht man nur eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung. Das ist entscheidend, denn diese Vorprüfungen, die sind immer in einem kleinen Radius. Das heißt, man kommt gar nie in die Verlegenheit, mal umfassend alles, was dieser Konzern bei uns in die Luft pustet, anzuschauen. Der Konzern, der pustet ja Gift in die Luft bei der Zementherstellung. Der Konzern produziert aber auch ganz schmutzig Strom in Dotternhausen. Ist den meisten gar nicht bewusst. Dort wird immer noch seit dem Zweiten Weltkrieg Ölschiefer abgebaut und verschwelt. Und dieser Ölschiefer, diese Ölschieferverschwelung produziert den Strom für das Zementwerk. Die Anbindung,
das ist ja Wahnsinn.
Genau. Es sind auch noch zwei verschiedene Ministerien dafür zuständig.
Was?
Beim einen, bei der Ölschieferverschwelung, ist das Landesbergamt Freiburg zuständig. Und bei der Zementproduktion das Regierungspräsidium Tübingen.
Moment, was hat Freiburg damit zu tun?
Das Landesbergamt Freiburg ist eigentlich für Gesteine zuständig, also für Erden und für den, zum Teil auch für den Abbau von Gestein, aber einfach für Gestein. Und sie waren einfach schon seit langer Zeit zuständig für diesen Ölschieferabbau. Und da es in Deutschland keinerlei vergleichbare Ölschieferabbau- und Verschwelungsstätten gibt, es gibt keine andere Ölschieferabbau- und Verschwelungsstätte in Deutschland, die man jetzt irgendwie herziehen könnte, um zu schauen, ja, was wird dort an Emissionen freigesetzt oder ja, man hat keine Vergleichswerte. Das heißt, das Regierungspräsidium Freiburg hat einfach den Grenzwert irgendwann festgesetzt, vor vielen, vielen Jahren und auch nie verändert, den Grenzwert für die Luftschadstoffe.
Von dieser Stromproduktion aus der Schieferverschwelung.
Genau. Und würde man jetzt beide Emissionsquellen, also die Ölschieferverschwelung und die Zementproduktion zusammen betrachten, das wäre natürlich ein Großkraftwerk. Da würden ganz andere, viel stringentere Grenzwerte gelten.
Die können diese strengen Grenzwerte umgehen, weil das einfach sozusagen aufgeteilt ist.
Weil 2005 haben sie gemerkt, okay, da kommt eine neue Gesetzgebung und Großkraftwerke kriegen viel stringentere Vorschriften auch für die Grenzwerte. Da haben sie kurzerhand beschlossen, die Ölschieferverschwelung auszulagern und das einfach als eigenes Werk laufen zu lassen. Das eine steht auf der Gemarkung Dormetingen und das andere auf der Gemarkung Dotternhausen. In Wirklichkeit steht es direkt nebeneinander.
Nein.
Aber jetzt sind es zwei unterschiedliche Werke, damit man nicht als Großkraftwerk gilt.
Aber das
und deswegen sind auch noch nie diese Luftschadstoffe im Gesamten betrachtet worden. Also nochmal, um zurückzukommen auf diese Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Luftschadstoffe aus der Ölschieferverschwelung und aus der Zementproduktion müssten unbedingt zusammen angeschaut werden und der Staub, der aus dem Steinbruch entweicht. In Dotternhausen ist nämlich auch der Steinbruch, der Kalksteinbruch Plettenberg, wo der Kalkstein abgebaut wird und mit der Seilbahn nach unten ins Werk transportiert wird. Und auch dort wird natürlich extrem Feinstaub freigesetzt.
Das kann ja nicht wahr sein. Die haben ja eine dreifache Giftschleuder da aufgebaut, genau, Holze mit Dotternhausen.
Eine dreifache Giftschleuder, die allerdings noch nie als eine Quelle, nämlich als Holzim-Quelle betrachtet worden ist.
Das darf doch gar nicht sein.
Ja.
Das ist doch Betrug, wenn die sagen, ja, das sind ja drei verschiedene Sachen. Das dürfen die doch nicht.
Unser Gesetzgeber hat es...
Ja, nur weil das eine einen Meter vom anderen entfernt steht oder was? Ist doch klar, dass das alles die Firma Holzim ist. Weil ja, warum untersucht man denn nicht die Firma Holzim?
Weil auf dem Papier das unterschiedliche
Firmen sind. Ja, auf dem Firmen Papier, sind. Aber wir atmen doch die verpestete Luft von denen ein.
Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also als jemand, der dort wohnt, kann man das nicht nachvollziehen. Und man kann dann auch nicht nachvollziehen, dass eben dann zusätzlich noch Ausnahmen gewährt werden, obwohl eigentlich diese Lage schon klar ist.
Und jetzt nochmal, ich meine, also das Regierungspräsidium darf denen Ausnahmen gewähren, ja?
Ja, weil es gesetzlich so vorgesehen ist, dass wenn ein Konzern die gesetzlichen Grenzwerte nicht einhalten kann, kann für eine Übergangsfrist...
Ja, aber die ist doch jetzt auch schon 8 Jahre.
Die Übergangsfrist ist noch nicht ganz so lang, aber eben, können Ausnahmen gewährt werden.
Ja, aber gibt es eine Obergrenze für diese Übergangszeit? Stehen Sie, ich meine, man kann doch nicht sagen, hier 10 Jahre, 20 Jahre Übergangszeit.
Wenn diese Klausel, dieses Schlupfloch in der Gesetzgebung geschlossen wird von der Bundesregierung, dann sind die Ausnahmen beendet.
Das heißt, eigentlich nutzt Holzim alle nur erdenklichen Schlupflöcher, um weiterhin Gift überall raushauen zu können. Das Regierungspräsidium nutzt alle Schlupflöcher, damit die das weitermachen können. Aber genau. Irgendwie ist alles noch so halb legal.
Genau. Also es ist alles noch legal, weil sonst wäre es ja illegal. Aber im Prinzip, ein Fachmann für Zementwerke hat es mal ganz richtig gesagt, im Gesetz steht eigentlich drin, es darf keine Erhöhung der Emissionen durch die Mitverbrennung von Abfällen entstehen. Wenn man aber natürlich jetzt nicht unterscheiden kann, welche Emission kommt jetzt genau aus dem Kalkstein und welche kommt aus dem Müll, der den Kalkstein befeuert. Ja, wenn das nicht zu unterscheiden ist, so richtig, dann wird es schwierig. Ja.
Aber eigentlich dürfte man das doch dann nicht. Eigentlich darf das doch nur dann gelten, wenn man es unterscheiden kann.
Ja, sollte man meinen.
Und Sie protestieren eben am Samstag vor dem Regierungspräsidium. Jetzt ist mir gerade nur eingefallen, dass da gar keiner mehr da.
Ja, da ist keiner mehr da, voraussichtlich. Außer der Herr Tapeser nimmt sich die Zeit und hört sich die Gedanken und die Anliegen der Menschen, die vor Ort wohnen, an. Es könnte ja auch sein, dass der Regierungspräsident Interesse zeigt dran, wie die Menschen sich vor Ort fühlen. Und wie es den Menschen vor Ort mit dieser immensen Luftbelastung geht.
Wie haben die denn bisher reagiert auf ihre Anfragen, Protest, Probleme?
Also der Grund, warum der Michael Schilling und ich das so forciert haben, dieses Aktionsbündnis zu gründen, ist, dass im Prinzip ich sehr frustriert war, weil es in den letzten Jahren eigentlich immer nur ein Ball hin und her spielen war. Die Bürgerinitiative sagt eine, die Gesetzgebung und das Regierungspräsidium und Holzim das andere. Und so spielt man sich den Ball einfach immer wieder hin und her, ohne irgendein Ergebnis. Und das hat mir nicht mehr ausgereicht. Ich wollte irgendwann einfach in Aktion treten. Und deswegen sind wir jetzt da, dann in Tübingen und werden diese Demo machen, weil wir keine andere Lösung mehr sehen. Es gibt da einfach zwei verschiedene Sichtweisen, also die Sichtweise von uns Aktivisten, die einfach sagen, Mensch und Umwelt gehen vor, und die Sichtweise vom Regierungspräsidium und von Holzim, die zwar behaupten, Mensch und Umwelt gehen vor, aber letztendlich genau dagegen agieren. Und ja, deswegen treten wir jetzt in Aktion, zum Teil dann auch eben mit unseren Gruppen, die über zivilen Ungehorsam versuchen, die Gesetzgebung in die, wie nennt man das, voranzutreiben.
Ja, ja, ja. Was meinen Sie mit zivilem Ungehorsam?
Bei der letzten Demo hat Ende Gelände, eine Gruppe, die bei uns im Aktionsbündnis dabei ist, eine Sitzblockade gemacht und ein Dreibein aufgestellt, wo oben drin dann jemand hängt, einfach um zu symbolisieren, es ist hier Schluss. Uns reicht's. Es reicht.
Wow.
Und das war eine ganz klasse Aktion, eine ganz tolle Aktion von ganz wundervollen Menschen, die einfach für sich erkannt haben, wenn wir nicht um uns gucken, also wenn wir Menschen nicht um uns gucken und um unsere Natur, von der Politik werden wir im Stich gelassen. Und es zeigt sich, wie ich finde, im Moment gerade an vielen Stellen in Deutschland, dass die Politik noch nicht erkannt hat, wie spät es eigentlich wirklich ist, auch im Punkto Klimawandel, aber auch in Bezug auf Luftschadstoffe ganz allgemein, was ist es scheinbar in Deutschland noch nicht ganz angekommen, was wir uns antun, wenn wir wegschauen, wenn Großkonzerne wie zum Beispiel Holcim eben so agieren, wie sie es tun.
Und ja, Sie sind eben zum Beispiel hier, was Sie ja uns gerade gesagt haben, im Zollernalbkreis für 96% der CO2-Industrieemissionen verantwortlich. Und das betrifft ja, wie wir jetzt schon gehört haben, nicht nur die Leute in Dotternhausen, es betrifft alle, die in dieser Windrichtung
am Alp drauf entlang leben, ja, genau.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben diese Initiative gegründet oder mitgegründet?
Also, könnte ich geschwind erzählen, wie es überhaupt zu dieser ganze zu meinem Engagement überhaupt gekommen ist. Und zwar in Dotternhausen gibt es einige ganz rührige Menschen, die sich schon seit vielen Jahren einsetzen für bessere Luft vor Ort. Und wir haben das immer, mein Mann und ich, verfolgt so in der Presse und sind auch genauso wie Sie jetzt auch zum Teil entsetzt gewesen, weil uns das überhaupt nicht bewusst war, was da eigentlich tatsächlich läuft. Und wir haben uns dann immer mehr auch informiert und mein Mann hat dann irgendwann auch mal angefangen, Leserbriefe zu schreiben zu bestimmten Statements von Holcim. Und es hat ein ganz böses Echo im Dorf gegeben. Ich meine, da arbeiten auch viele für den Konzern und eben der Konzern ist dort verortet und unsere damalige Bürgermeisterin war auch für den Konzern, also hat dem Konzern gut zugearbeitet.
Ja, die hat doch selber die gleiche Luft eingeatmet.
Ja, sie wohnt nicht in Dotternhausen.
Ja, dann kann man natürlich leicht für den Konzern kämpfen, wenn man nicht direkt dessen Plörre einatmet.
Genau. Aber die Reaktion, das wollte ich sagen, die Reaktion war für uns so unglaublich, dass wir beide gesagt haben, da stimmt was nicht. Da müssen wir noch mal genauer recherchieren. Und dann habe ich erst festgestellt, dass wir eigentlich alle im Zollernalbkreis von Informationen leben, die ausschließlich von Holcim oder von der Politik kommen.
Moment mal, Sie, also das Dorf wird dann mit Informationen direkt von Holcim versorgt?
Ja, wie wir alle. Wir alle, egal wo wir, wenn wir irgendwas über Holcim erfahren, ist es meistens durch Holcim selbst.
Nein, aber das darf doch nicht sein. Ich meine, die vergiften ja, das Dorf.
Die können natürlich schon auch Informationen über ihren Konzern nach außen tragen. Aber eben, man muss einfach auch dann immer die Frage stellen, ist das eine unabhängige Information? Und so habe ich dann irgendwann angefangen, mich unabhängig zu informieren an unabhängige Stelle und bin auf ganz viele Unglaublichkeiten gestoßen. Und habe dann festgestellt, dass es mir nicht ausreicht, nur dann dieses Wissen allein zu haben und habe das dann weitergeleitet an den örtlichen Verein NUTZ, Natur und Umwelt Zollernalb, der sich seit Jahren da einsetzt gegen die Luftschadstoffe. Und bin dann irgendwann auch in den Verein eingetreten. Dort habe ich dann jetzt einige Jahre auch mit den Leuten an der Thematik gearbeitet und habe aber irgendwann für mich festgestellt, dass ich mir so ohnmächtig vorkomme, weil im Prinzip es immer nur ein Austausch von Informationen ist oder einen Klageweg zu beschreiten oder irgendwelche Aussagen zu widerlegen. Und irgendwie habe ich festgestellt, es bringt recht wenig oder wir kommen einfach nicht voran in unsere Anliegen. Und dann habe ich angefangen, die Politiker, die führenden im Bundestag anzuschreiben, habe eine 16-seitige Ausfertigung zusammengeschrieben über die Missstände in Dotternhausen und das versendet. Da sind dann auch drei kleine Anfragen dabei rauskommen im Bundestag. Oh. Da habe ich mir sehr viel davon erhofft. Da kam aber dann auch als Antwort im Prinzip, ja, der politische und der von Holzim vorgegebene, ja, die Dinge, die halt immer gesagt werden, um die Leute, um die Bevölkerung ruhig zu stellen.
Moment, das kam dann raus?
Genau.
Aber dann haben die doch gar nicht ihre Informationen beachtet oder ihre Quellen. Also dann haben sie ja die Quellen von Holzim genommen.
Ja, also weiß ich nicht, woher die Bundesregierung ihre Informationen nimmt, das weiß ich nicht. Aber eben die Texte, die lesen sich, als wären sie aus der Feder von Holzim. Wenn ich das jetzt, also ich habe viel gelesen, wenn ich das so sagen kann, genau. Ja, und das hat mir dann einfach überhaupt nicht ausgereicht. Und dann dachte ich, okay, also da kommt auch nichts dabei raus. Die Politik möchte sich nicht wirklich bewegen, möchte auch nicht wirklich eine Veränderung. Die Frage nach dem Warum habe ich mir da auch gestellt. Und irgendwie kommt immer wieder bei mir die Frage auf, wie abhängig hat sich eigentlich die Politik schon gemacht von den Zementwerken? Von der Müllentsorgung durch Zementwerke. Also wahrscheinlich so abhängig, dass man nicht mal, sage ich mal, von einem Jahr auf das andere oder innerhalb von 10 Jahren ein Konzern dazu, also gesetzlich verpflichten kann, neue Filteranlagen einzubauen. Denkst, das ist tatsächlich der Abhängigkeit geschuldet. Nichtsdestotrotz, für mich hat das bedeutet, ich muss einen anderen Weg nehmen und habe dann eben diese großen Vereinigungen angeschrieben, wie ATAC, ich habe auch Greenpeace angeschrieben, Ende Gelände, Extinction Rebellion und so weiter. Also viele, viele dieser großen Vereinigungen, die auch mit zivilem Ungehorsam arbeiten, hatte ich angeschrieben und gleich in der Woche drauf hat sich jemand bei mir gemeldet und gesagt, wir kommen mit 5 Leuten auf den Plettenberg, könnten Sie eine Führung machen? Und dann habe ich die rumgeführt und für die war das sofort klar. Okay, das geht gar nicht und da setzen wir uns jetzt ein. Das ist endlich mal was vor Ort, wo nicht abstrakt ist, sondern wo man ganz klar greifen kann, auch um was es geht. Und eine absolute Umweltsünde, ein absoluter Umweltskandal, den noch leider viel zu wenige kennen. Und die haben versprochen, mich zu unterstützen. Und ja, sie tun es. Sie sind einfach wahnsinnig tolle Menschen aus tollen Vereinigungen, die mich tragen und die mich unterstützen in meinem Anliegen und die auch selbst für sich erkannt haben, es geht uns alle was an. Es ist nicht die Beate Zölt, die hier gegen einen Zementkonzern kämpft, sondern es muss eigentlich uns alle was angehen. Wir müssen alle aufstehen und sagen, es reicht. Das kann nicht sein, dass man uns schleichend vergiftet, damit Aktionäre von Holzim ihre Tasche noch voller machen können.
Wie haben Sie denn Ihre Informationen dann eigentlich gefunden? Das muss ja wahnsinnig schwierig sein.
Ja, ich habe ganz, ganz viel Recherche betrieben im Internet. Man findet im Internet ja wirklich fast alles. Man findet auch Genehmigungsunterlagen, Anträge, Gesetzestexte, Presseartikel, alles Mögliche findet man im Internet. Und ich habe ja über Jahre jetzt recherchiert, habe auch diese ganzen Rechercheergebnisse auf einer Facebook-Seite gepostet, die nennt sich Zementindustrie ohne Grauschleier, hat mittlerweile 350 oder 370 Menschen, die sich regelmäßig da informieren. Dort bin ich auch in Kontakt gekommen mit anderen Bürgerinitiativen, zum Beispiel in Großen Lüdermüß oder im Pro Teuto ist auch eine andere Bürgerinitiative oder auch Menschen aus Syrien, die sich melden. Und alle sind nicht einverstanden mit den Machenschaften der Zementindustrie vor Ort. Also bei ihnen vor Ort. Und alle kämpfen im Prinzip um ähnliche Dinge, einfach darum, dass der Politik wieder der Fokus auf Mensch und Umwelt gerichtet wird und nicht mehr darauf irgendwie die Großkonzerne bei Laune zu halten.
Ja, ja, ja. Dieser Großkonzern ist bei so guter Laune, dass sie selber von sich schreiben, ich bin auf deren Internetseite, auf holzim.de steht, Holzim Deutschland setzt sich seit Jahren für eine nachhaltige Entwicklung ein. Als eine der größten Baustoffproduzenten Deutschlands unternehmen wir zahlreiche Anstrengungen im Umweltschutz und übernehmen als Arbeitgeber und Nachbar zudem auch gesellschaftliche Verantwortung. Wie klingt das alles für Sie?
Ja, diese Texte kenne ich natürlich. Man muss sich das so vorstellen, bei Holz im Dotternhausen zum Beispiel, da gibt es eine Marketingabteilung und dort sind Leute beschäftigt, die sich den ganzen Tag nichts anderes überlegen, als wie können wir den Konzern nach außen hin so grün wie möglich darstellen. Und da kommen dann so Texte raus natürlich und die Texte sind auch nicht gelogen. Weil eben, ich habe es ja vorher schon erwähnt, Holcim ist ja in sehr, sehr vielen Ländern tätig, hat 75.000 Mitarbeiter in 80 Ländern, genau. Und in irgendeinem dieser Werke ist bestimmt eine gute Filteranlage. Und in irgendeinem dieser Werke wird vielleicht auch kein Giftmüll verbrannt. Und in irgendeinem dieser Werke besteht wahrscheinlich auch eine sehr gute Nachbarschaft. Aber
nicht bei uns.
Nicht in Dotternhausen.
Und hier steht auch was, aber das haben Sie schon erwähnt, der Nachhaltigkeitsbericht der Holcim-Deutschland-Gruppe, also ist nochmal von der Homepage von Holcim. Ich zitiere, der Nachhaltigkeitsbericht der Holcim-Deutschland-Gruppe dokumentiert unsere Aktivitäten auf dem Feld der Nachhaltigkeit. Die aktuelle Publikation und so weiter. Das heißt, es gibt einen Nachhaltigkeitsbericht, aber wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, schreibt den sich Holcim einfach selbst.
Ja, also Nachhaltigkeitsberichte, das ist schön zu lesen, ist ganz wunderbar zu lesen, der Nachhaltigkeitsbericht von Holcim vor allem. Holcim schreibt den Bericht selber und stellt dort natürlich auch die Dinge raus, die deutschlandweit oder auch weltweit durch Holcim verbessert wurden. Aber was wir als Bürgerinitiative fordern, ist eine Gemeinwohlbilanz. Die wäre von einem unabhängigen Gremium geschrieben und würde genau aufzeigen, was kann Holcim Dotternhausen vor Ort auch zurückgeben. Also wie kann der Konzern geben und nehmen in Einklang bringen, und zwar wirklich in Einklang, nicht nur auf dem Papier.
Bisher ist es ja so, dass Holcim offenbar vor allem nimmt oder beziehungsweise Gift dalässt. Er nimmt sich auch einen Berg, haben Sie vorher im Vorgespräch erwähnt. Was macht Holcim noch mit diesem Berg in Dotternhausen?
Ja, also für Zement, um Zement herzustellen, braucht man Kalkstein. Und zwar in rauen Mengen. Mergel, Kalkstein und Sand sind die Inhaltsstoffe von Zement. Und der Kalkstein, der verwendet wird, der wird bei uns auf unserem Hausberg Plettenberg, den kennen wahrscheinlich viele durch diesen Funkturm, der oben steht. Das ist eigentlich das Wahrzeichen auch von der Region. Genau, dort wird Kalkstein abgebaut und mit einer Seilbahn ins Tal transportiert und dort im Werk dann ausgeladen und zu Zement verarbeitet.
Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, die Firma Holcim verbrennt Müll und Sondermüll, wie zum Beispiel Altreifen, Klärschlämme, Schwermetalle, Tiermehl, also allen nur erdenklichen Sondermüll, eben auch vor allem eben Altreifen, auch Altöl haben Sie vorher erwähnt. Dann produzieren die auf die dreckigste Weise Strom mit dieser Schieferverschwelung, die Sie vorher erwähnt haben. Die Stäube produzieren nochmal einen extra Giftschleier in diesem Ort. Ja, und sie tragen einen Berg ab. Gibt es eigentlich irgendwas, was Holcim da nicht vergiftet und nicht kaputt macht?
Ja, man darf das ja nie so laut sagen, dass Holcim vergiftet.
Warum nicht? Ist doch so.
Aber,
die hauen doch hier alle möglichen Schwermetalle auch raus.
Wenn man die Fakten kennt, dann bleibt einem eigentlich keine andere Vermutung mehr übrig, dass wir schleichend vergiftet werden.
Ja, vor allem, die hätten noch bessere Filteranlagen. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe das ja alles überhaupt nicht gewusst. Aber auch ich atme ja hier in Tübingen diese Luft ein. Ich verstehe auch nicht, was mir nicht klar ist, warum ist es in Tübingen so relativ unbekannt?
Ja, also man muss dazu sagen, Holcim ist ein weltweit agierender Konzern, der sich über viele Jahre eine ganz große Lobby aufgebaut hat. Es gibt da mehrere Lobbyvereine, die diesen Konzern mittragen. Das ist der Industrieverband Steine und Erden, dann noch eine Vereinigung, die nennt sich Miro, dann noch der Verein Deutscher Zementwerke. Und zum Beispiel hat der Verein Der Industrieverband Steine und Erden hat einen eigenen Zugang zum Bundestag. Der lädt regelmäßig die Politiker zum Gespräch oder zu Gesprächsrunden oder zu Veranstaltungen ein, die in gehobenem Stil in ganz tollen Wellnesshotels dann irgendwo zu Tagungen eingeladen sind und so weiter. Man kann sich's vorstellen, einfach das volle Programm des Lobbyismus. Und ja, da wird alles dafür getan, die Interessen von Holcim weiterhin genauso fortführen zu können, wie sie es jetzt einfach schon tun.
Obwohl ja auch die Lobbyisten Menschen sind, die eine Lunge haben und die eigentlich genau das Gleichgift alle einatmen, nämlich das, was unter anderem eine Zementfirma wie Holcim eben rauspustet. Also eigentlich müssen ja alle Menschen hier und auch in ganz Deutschland oder auch auf der ganzen Welt das gleiche Interesse haben.
Ja, nur der Industrieverband Steine und Erden, aber auch die anderen Verbände sind natürlich auch sehr daran interessiert, dass die schmutzigen Details dieser Industrie nicht wirklich an die Öffentlichkeit kommen. Und wenn dann in so märchenhafter, muss man ja schon fast sagen, Form, dass die Normalbevölkerung gar nicht merkt, um was geht's hier eigentlich tatsächlich.
Und Sie haben da ja Informationen gesammelt. Sie haben auch vorher erwähnt, wo man die sehen kann. Kann man denn auf Ihrer Seite, die Facebook-Seite, die Sie ins Leben gerufen haben, die heißt Zementindustrie ohne Grauschleier, ne? Sind da die Informationen so? Also
ja, wenn man sich Zeit nimmt zum Lesen, dann findet man dort ganz arg viel, was einem wieder weiterhilft und was einem ja diese ganze Systematik näher bringt. Es steckt auch echt System dahinter schon.
Wie kann man sich denn an Ihrem Protest eigentlich beteiligen? Also man kann natürlich zum einen auf die Demo gehen, jetzt am Samstag, im 13.11. in Tübingen um 14 Uhr auf dem Holzmarkt. Ich habe gerade jetzt während der Sendung beschlossen, dass ich da auch hingehe, weil es nicht sein kann, dass auch ich hier diese Luft einatme, die Holcim vergiftet. Was kann man noch tun, wenn man sich dagegen engagieren möchte?
Sich uns anschließen.
Wie geht das?
Können Sie auf meiner Facebook-Seite dann zum Beispiel auch mir eine Nachricht schicken. Wir nehmen Sie in den Verteiler auf oder Sie melden sich bei einem der bereits beteiligten Organisationen. Das ist gar kein Problem und die nehmen Sie dann auch in den Verteiler auf. Im Verteiler sind dann regelmäßig Informationen drin, die wichtig sind, aber auch wann, wie, was, wo wir uns treffen und so weiter. Also es ist jeder herzlich willkommen, der sich beteiligen möchte. Bestenfalls gleich als ganze Organisation. ja, es gibt noch einige Organisationen, wo ich denke, das Thema wäre dort eigentlich ganz gut aufgehoben, aber noch konnten sie sich noch nicht durchringen, sich ja. uns anzuschließen.
Vielleicht ja jetzt.
Vielleicht ja jetzt, wer weiß.
Genau. Ich habe mich jetzt während der ganzen Sendung gefragt, so zum einen, woher nehmen Sie die Energie für diesen Protest? Sie haben da ja in den letzten Jahren offenbar wahnsinnig viel gemacht, recherchiert. Sie haben die Bundesregierung angeschrieben. Es hat sogar eine kleine Anfrage erwirkt. Woher nehmen Sie dafür die Energie? Also Sie haben vorhin schon erzählt, Sie haben auch Kinder, Sie sind berufstätig, Sie haben einen Hund, Sie haben eine richtige Familie einfach. Ne? Das muss ja erstens wahnsinnig frustrierend gewesen sein in den letzten Jahren, da immer wieder auf Holz bzw. auf Zement zu beißen. Und warum sind Sie da eigentlich nicht längst weggezogen? Das klingt alles so furchtbar in Dotternhausen, dass ich mir denken würde, Mensch, ich würde das nicht aushalten.
Ja, wie es halt ist, als junge Familie, die ein Haus kauft, die geht Verpflichtungen ein. Und diese Verpflichtungen bei einem Hauskauf sind nicht so einfach abzuschütteln und würden in einem Minus für uns einfach enden. Mhm. Und daher sind wir jetzt einfach dort und uns gefällt Dotternhausen. Es ist ein toller Ort eigentlich mit ganz tollen Leuten. Und auch wenn Sie fragen, wo ich meine Energie hernehme, ich nehme meine Energie genau von den Leuten, die mich auch tragen durch dieses, genau durch dieses Thema. Mhm. Im Prinzip sind es Menschen, die sowohl auf der Seite mich unterstützen, auf der Facebook-Seite, als auch eben im Aktionsbündnis oder auch vor Ort der Verein Nutz. Ich kriege so viel Unterstützung und es sind so viele wahnsinnig herzensgute Menschen an meiner Seite, denen es genau gleich geht und das trägt mich. Und auch meine Familie unterstützt mich auf ganzer Linie daher. Und was ich auch noch gefunden habe, ist über diese Facebook-Seite habe ich auch noch zu einem neuen Hobby gefunden. Dort habe ich jemand getroffen, der hat Bilder vom Plettenberg gemacht mit einer Drohne. Und die fand ich so klasse, dass ich den angeschrieben habe. Und so sind wir dann in Kontakt gekommen und dann habe ich mir eine Drohne gekauft. Und jetzt mache ich selber die Bilder vom Plettenberg. Und ebenso, ja, man profitiert einfach von der Vielfalt an Menschen, die einem da begegnen auf diesem Weg. Und das trägt mich. Und mich trägt auch, dass ich einfach so von Grund auf ein Mensch bin, der sich vielleicht nicht wirklich runterziehen lässt von solchen Informationen, sondern der einfach immer guckt, möglichst positiv drauf guckt, was kann ich denn tun? Wie kann ich denn mit dieser Ängste umgehen und die irgendwo kanalisieren? Und das habe ich versucht in den letzten Jahren auf unterschiedliche Art. Und ja, daraus ist das Aktionsbündnis entstanden. Und irgendwie, jetzt gucken wir mal, wo der Weg weiterhin geht und wo der Weg weiterhin führt. Im Idealfall, da hatte ich gestern schon mit meinem Mitstreiter gesprochen, im Idealfall sitzen wir hier in ein paar Monaten, vielleicht auch in weniger, einfach weniger wie in einem Jahr und sagen, jetzt können wir eine Party machen. Endlich, die Gesetzgebung ist geändert, die Schlupflöcher sind geschlossen und der runde Tisch zwischen den verschiedenen Regierungspräsidien und dem Landratsamt hat endlich stattgefunden und es geht endlich um Mensch und Natur und Umwelt und nicht mehr nur um den Konzern, um die Müllverbrennung und so weiter.
Da bin ich dabei. Bei uns im Studio war Beate Zölt. Frau Zölt, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke für die Chance. Vielen Dank, dass ich da sprechen konnte und ich hoffe, dass ich es einigermaßen verständlich auch rübergebracht habe, um was
ja,
es geht.
Ja, großartig. Ich hoffe auch, dass wir Sie nochmal in der Sendung haben werden und ja, ich wünsche Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern alles, alles Gute für Ihren Weg. Ich bin auf jeden Fall dabei, unter anderem jetzt am Samstag, also das, ich sag's nochmal, jetzt am Samstag um 14 Uhr auf dem Holzmarkt in Tübingen ist der Protest gegen Holzim. So, und ja. Frau Zölt, Ihnen alles Gute und ich finde, es müsste auf der Welt noch viel, viel mehr Beate Zölts geben. Danke,
vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Wunderbar.
Tschüss.
UKW und 97,45 im Kabel. Das ist das freie Radio Wüstewelle. Das einzige freie Radio für Tübingen, Reutlingen und die Umgebung.